Herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch. Schön, dass du wieder dabei bist im kalten Februar. Ich hoffe, es wird bald wärmer. Ich kann es langsam nicht mehr aushalten. Wie geht's dir damit? Hier jedenfalls ein wunderschönes Interview wieder zu einem neuen Buch. Eine tolle Autorin, eine tolle Frau, Dr. Frauke Bartei, mit der ich zu ihrem neuen Buch gesprochen habe, Wieder spüren, wer ich bin. Das Buch erscheint ganz frisch am 25. Februar und ja, was soll ich sagen, ich durfte schon reinlesen und hatte dieses wundervolle Gespräch mit Frauke und mich hat's komplett abgeholt, weil ich ganz viele Punkte bei mir wieder erkannt habe, als ich damals mit meinem Burnout und ja, in dieser Phase, wo ich nicht so einen guten Kontakt zu mir selbst hatte, da hätte mir ein solches Buch sehr gut geholfen. Und auch häufig in meinen Coachings habe ich Klienten und Klientinnen, die ähnliche Zustände kennen. Hör mal rein, sehr spannend, auch mit Praxistipps, sehr schön hergeleitet. Wer ist Frauke? Frauke ist Medizinerin und Coach sowie Mitbegründerin des Inhesa-Instituts in Berlin. In ihrer Arbeit verfolgt sie den integrativen Ansatz Medizin trifft Coaching. Super spannend, um Menschen dabei zu unterstützen, Disbalancen in ihrem Lebens- und Berufsalltag auszugleichen und ein nachhaltig gesundes Gesamtkonzept zu entwickeln. Und da sind wir gemeinsam reingegangen und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Gespräch. Herzlich willkommen, liebe Dr. Frauke Bartei. Wie schön, dass du da bist. Wie schön, dass du auch wieder da bist. Zum zweiten Mal nämlich schon. Nach langer, langer Zeit darf ich dich heute wieder begrüßen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Nicole. Mit dem Doktortitel, ich habe da direkt so ein bisschen gezuckt, weil ich fühle mich so privat und vertraut mit dir, dass ich dann immer so etwas irritiert bin. Ich benutze den eigentlich nur im wirklich beruflichen Kontext und gar nicht.
Genau, aber ich möchte ja ganz gescheit dich hier anmoderieren, auch wenn ich vorab dich schon ein bisschen vorgestellt habe in der Intro. Aber so viel Zeit muss sein, sagt man doch immer auch.
Okay. Ja, ich freue mich.
Ja, es ist ganz toll, dass du dabei bist. Anlass ist dein neues Buch, was jetzt ganz frisch erscheinen wird am 25. Februar. Ich durfte, vielen Dank dafür, schon mal vorab reinlesen. Ich habe sozusagen ein Vorab-Exemplar elektronisch bekommen und habe mich jetzt am Wochenende ganz intensiv damit auseinandergesetzt und fand es ganz großartig und freue mich heute mit dir tiefer dazu einzusteigen. Es war so lustig, kurz bevor wir hier gestartet sind, habe ich gerade mit einer Kollegin, mit der ich an einem inhaltlichen Thema arbeite, gesprochen und sagte, ich darf jetzt eine Podcast-Aufnahme gehen. Und dann meinte sie, oh, deinen Podcast darf ich nicht mehr hören. Ich kaufe immer direkt das Buch, wenn da was kommt. Also, Leute, es geht wieder um ein Buch und es muss auch gekauft werden, weil es lohnt sich.
Ja, vielen Dank.
Genau, es geht um dein neues Buch, Frauke. Wieder spüren, wer ich bin. Was für ein passender Titel. Erscheint im Kösel Verlag am 25. Februar. Und darum soll es heute gehen. Aber ich würde dich gerne erstmal fragen, wer bist denn du eigentlich und wofür schlägt dein Herz?
Ja, vielen Dank. Ja, also ich finde es ja so bezeichnend immer, wer bin ich eigentlich? Und dann fängt man mit dem Beruf an.
Genau.
Ich würde sagen, wer bin ich eigentlich? Jemand, der wirklich sich auf den Lebensweg gemacht hat. Ich habe viel erlebt. Habe auch viel gemeistert, mich vielen Herausforderungen gestellt. Vom Beruf her bin ich Ärztin, ich bin Pathologin und viele zucken dann schon immer zusammen, weil sie an Tat auch schon so denken, aber sowas bin ich nicht, sondern Pathologin sind die, die, wenn man im Krankenhaus war und sich hat operieren lassen oder irgendwie Gewebsproben entnommen bekommen hat, dann kommen die zu uns. Wir sind im Grunde wie eine Laborgemeinschaft und wir untersuchen das Gewebe dann und stellen die Diagnosen. Und mit unserer Diagnose erfolgt dann die Behandlung der Patienten. Also das bin ich einerseits und das bin ich vorwiegend. Und nebenher bin ich aber auch seit vielen Jahren Coach. Also auf diese Reise durfte ich mich begeben und bin ganz begeistert.
Ja, und du bist nicht nur Coach, Frauke, wie immer, ich dich kenne, total bescheiden hier, weil wir holen das Meer auch nochmal rein. Weil wie haben wir beide uns kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt, als du damals in Inhesa mitgegründet hast. Du hast gemeinsam mit Karapienka das Institut in Inhesa gegründet. Worum geht's da? Was macht ihr da?
Ja, wir haben das Institut gegründet. Kara ist ja schon lange Coach, erfahrener Coach, Lehrcoach auch. Du hast sie ja auch kennengelernt.
Meine Ausbilderin, ja.
Genau, genau.
Ja.
Und ich kam damals ja aus der Sparte Medizin und ich habe damals überlegt, Mensch, was könnten wir denn da auch machen oder was könnte ich auch machen? Wie könnte ich das, wofür ich mich so begeistere, in die Welt tragen? Und wir sind dann ins Gespräch gekommen und haben gesagt, ja, es gibt so viel Wissen über Gesundheit und also da kann sich ja wirklich keiner beschweren, dass er da nicht irgendwie weiterkommt. Aber die Anwendung, wie kriege ich das in mein eigenes Leben hinein? Daran hapert es ja oft. Da haben wir gesagt, Mensch, wir arbeiten das aus. Wie bekommt man das wirklich in sein Leben rein? Und wie können wir Coaches ausbilden, die das dann hinterher mit ihren Klienten auch bearbeiten können, dass wirklich so das ganz individuelle Gesundheitsmuster herausgearbeitet werden kann?
Ja, da habt ihr ganz tolle Ausbildungsinstitut. Ne? Ihr bietet verschiedene Ausbildungen an und unter anderem halt zum Health Coach, wo ihr wirklich diese Ansätze miteinander vereint. Und genau zu dem Thema wart ihr vor vielen Jahren, als mein Podcast ganz neu rauskam, ich glaube 2020, ihr wart wirklich in der Runde eine der ersten Gäste da gemeinsam. Da sind wir da schon tief in das Thema eingestiegen. Und Kara war im letzten Jahr bei mir mit ihrem Buch, Self-Care Next Level, was ich auch immer sehr viel empfehle und was ich auch ein tolles Praxisbuch finde und auch basiert auf eurem Ansatz. Und jetzt kommt dein Buch und bringt vor allen Dingen diesen medizinischen Blick, deinen Ansatz nochmal rein. Und das finde ich unfassbar spannend, habe da nochmal ganz viel mitgenommen. Dein Ansatz Medizin trifft Coaching, habe ich verstanden.
Genau.
Ja. Inwiefern vielleicht unterscheidet sich auch, wenn man, du machst ja auch Einzelcoachings, so eine Sitzung mit dir im Coaching von einer quasi mit Kara oder mit mir, also mit einem, sagen wir mal, klassischeren Coach vielleicht, was machst du da anders als Ärztin und mit deinem Blick darauf?
Ich denke, ich höre mir das Thema natürlich des Klienten an und wenn ich merke, es geht gerade so auch um Themen wie Stress oder Schlaf oder nicht mehr mit sich verbunden zu sein oder so, dass ich dann auch Impulse gebe, wo es gilt, mal hinzuschauen. Also wenn jemand, also mich kontaktieren Leute und sagen, ich kann nicht mehr schlafen. Ich finde nicht mehr in den Schlaf und da kann ich dann auch Impulse geben, wo könnte man alles hinschauen. Also erstens, wie ist die Schlafroutine? Was ist empfehlenswert auch? Wie kann man Schlaf zum Beispiel auch in den Alltag mit einbauen oder Erholungsphasen und so? Und da gibt es auch viele Möglichkeiten, an Stressmustern zum Beispiel zu arbeiten. Wo können wir hinschauen? Wo können wir mit Coaching-Methoden Stress im Alltag abbauen? Und das ist aber auch etwas, was wir in unseren Ausbildungen weitergeben. Also, dass die Leute, die bei uns eine Ausbildung gemacht haben, dann wirklich auch da rausgehen und wissen, hier und da kann ich mit meinem Klienten hinschauen und dran arbeiten. Weil mir ist wichtig, dass man nicht sagt, die Methode, dafür muss man Ärztin sein, sondern das kann jeder Coach. Also ich mache da nicht irgendwas aus dem medizinischen Bereich, sondern es geht mir darum, wirklich die Basics zu vermitteln, weil letztendlich geht es auch darum, an den Basics zu arbeiten, weil das ist eine gute Grundlage, um sein Leben auch zu verändern.
Die Basics und gleichzeitig habe ich bei der Lektüre deines Buches halt mitgenommen, wie breit, wie weit du letztlich aber auch diesen Fokus setzt. Ne? Also dieses Ganzheitliche, darauf zu schauen, halt nicht nur aus der Coaching-Perspektive, Selbstmanagement, mentale Aspekte, sondern du beziehst ganz viele körperliche Signale und körperliche Aspekte auch mit ein. Das fand ich super spannend. Ich würde da gerne Schritt für Schritt mit dir sozusagen reingehen und so ein paar Begriffe, die ich aus dem Buch mitgenommen habe, mit dir noch stärker aufbohren und anhand dessen vielleicht mal so ein bisschen durchführen wollen.
Mhm. Ja, sehr gerne.
Sehr schön. Was ich ja schon kannte, den Begriff, und bei dir aber jetzt nochmal sehr ausführlich in deinem schönen Buch wieder spüren, wer ich bin, ist der sogenannte Disconnect. Was verstehst du, was versteht ihr unter Disconnect?
Also Disconnect ist, wenn ich mich nicht mehr selber spüre, beziehungsweise das Gefühl habe, dass ich ein Leben führe, was eigentlich nicht mehr wirklich zu mir gehört, wo ich nur noch eingemauert bin in Verpflichtungen und Aufgaben und versuche, alles irgendwie zu bedienen, aber eigentlich mich selber nicht mehr spüre. Und da gibt's natürlich auch medizinische Aspekte, die dem zugrunde liegen. Weil wenn wir disconnected sind, dann sind wir eigentlich im richtigen Stressmodus. Und was viele ja auch wissen, der Stressnerv ist der Nervus Sympathicus und der löst bei uns ja so eine Stressreaktion aus. Und gleichzeitig ist es aber nicht nur so, dass es diesen Sympathikus gibt, der bei uns eine Stressreaktion auslöst, sondern es gibt auch den Nervus vagus, den ja auch viele kennen, der im Grunde, anders als der Sympathikus, der hat seinen Ursprung im Kopf, hat der Vagus seinen Ursprung und seine meiste Verknüpfung unten in unserem Bauchsystem und signalisiert an unseren Kopf. Und das ist eigentlich eine Kommunikation miteinander, ja? Also der Sympathikus sagt dem Körper, wir sind hier in einer Akutsituation, wir müssen reagieren. Und der Nervus vagus sagt dann nach oben, okay, hier sind alle jetzt angespannt, jetzt dürfte aber auch langsam wieder die Entspannung kommen. Und das sind so Akutsituationen, das ist ja auch gar nicht schlecht. Aber wenn das chronisch passiert, dann wird der Sympathikus, also der Stressnerv, so laut, dass der Nervus vagus überhaupt nicht mehr zum Sprechen kommt. Und dann passiert, dass wir im Grunde nur noch Kopfmenschen sind. Wir kreisen nur noch mit unseren Gedanken im Kopf, aber wir hören unseren Körper nicht mehr. Und wir kennen das ja alle, dieses unser Bauchgefühl, ja, das hören wir nicht mehr. Wir haben da keinen Bezug mehr zu. Das kommt nicht mehr zur Sprache. Und an sich kann man sagen, ja, das ist ja alles schön und gut, aber das interessiert mich nicht. Aber was wir vergessen und vielen von uns auch nicht bewusst ist, ist, dass das ganz enorm unsere Emotionen beeinflusst. Also wenn wir in einer Situation eine Emotion haben, dann glauben wir vielleicht, diese Emotion hängt mit dieser Situation zusammen. Das stimmt aber nicht. Diese Emotion, die wir da entwickeln, die hängt einerseits mit dem zusammen, was wir wahrnehmen, dann mit dem, was wir aus unserer Erinnerung wissen in Bezug auf ähnliche Situationen, als auch dem, was unser Bauchgefühl uns dazu sagt, ja, wie also es unserem Körper in dieser Situation geht. Und wenn das nicht mehr miteinander kommuniziert, dann kreisen wir nur noch in einer kleinen Ecke und bekommen diesen typischen Stresstunnelblick und alles wird immer schlimmer und wir haben überhaupt keinen Ausweg mehr daraus und kappen uns eigentlich ab. Und das ist disconnected. Da gibt es also auch eine richtige körperliche Reaktion, die uns dann abtrennt von uns selbst.
Das heißt, wenn sozusagen dieser Kreislauf, den du irgendwie, bei mir entstand gerade so das Bild, so eine Art Kreislauf, ne, so ein Abgleich dieses Kognitiven mit den Erinnerungen, mit aber auch dem Bauch, also dem Vagusnerv, dann diese Kommunikation nicht mehr stattfindet, sondern nur noch schier kognitiv praktisch das Ganze prozessiert wird.
Genau. Und wir sind dann auch in unseren Reaktionen nicht mehr so. Das kennt eigentlich jeder von uns. Wenn wir richtig gestresst sind und disconnected, dann zeigen wir Reaktionen, wo wir dann vielleicht später sagen, um Gottes Willen, wie habe ich denn da reagiert? Ja? Oder erleben uns fahrig oder so und denken gleichzeitig, das bin ich doch eigentlich gar nicht. Ja? So.
Was ich viel bei Klienten auch erlebe, du sagtest auch dieses, wenn jemand kommt und sagt, ich schlafe kaum noch oder Schlafthemen, dass diese Grübelspiralen vor allen Dingen ja nachts, typisch glaube ich so 3-4 Uhr immer wieder anspringen. Ist das auch so ein typisches Signal eines solchen Zustandes dann oder?
Ja, das ist auch so ein Signal und das deutet auch darauf hin, dass wir glauben, wir haben so alles unter Kontrolle und es hängt alles auch an uns und das, was wir denken und entscheiden und so. Und ich versuche dann den Blick der Klienten auf mal eine andere Sichtweise der Dinge hinzulenken, nämlich ich möchte sie dann ein oder lade sie dann ein in die östliche und westliche Zielstrategie. Ich weiß nicht, ob dir sagt das vielleicht was.
Mir sagt das was, aber führ gerne mal aus.
Okay.
Weil für mich war das damals vor 12 Jahren auch neu.
Wir, gerade hier in unserer westlichen Welt, sind wir ja oft so, ich habe das Ziel und da will ich hin und das ist so ein Punktziel, da will ich hin, fertig. Und wir konzentrieren uns da drauf und strengen uns an und alles ist darauf ausgerichtet. Und das ist natürlich so, dass wahrscheinlich wir den kürzesten Weg mit viel Anstrengung bekommen, um dahin zu kommen. Aber die Gefahr, dass wir scheitern, ist auch eine sehr große. Und es kostet uns wahnsinnig Kraft. Und die östliche Zielstrategie, die lädt dazu ein, zu sagen, ja, da ist ein Ziel, aber was ist eigentlich das Ziel hinter dem Ziel? Also was möchte ich damit eigentlich wirklich erreichen? Und wenn ich mir darüber Gedanken mache, was möchte ich eigentlich wirklich erreichen? Worum geht es eigentlich wirklich? Dann kann ich auch überlegen, okay, wenn ich das habe, worum geht es eigentlich wirklich? Was zahlt alles darauf ein? Und plötzlich muss das nicht das eine Punktziel sein, sondern es können viele verschiedene Ziele sein, die vielleicht auch irgendwie auf mein dahinterliegendes Ziel einzahlen. Und das ist schon eine viel entspanntere Herangehensweise und öffnet auch den Blick dafür, dass es nicht nur darum geht, was ich selber immer mache und mich anstrenge und kontrollieren muss und die Fäden in der Hand halten muss, sondern dass vielleicht auch das Leben so seinen Teil dazu beiträgt oder mein Umfeld. Also dann kommen plötzlich viel mehr Player mit auf die Spielplatte, die auch dazu beitragen können oder die Einfluss auf die Entwicklung, auf meinen Weg dahin haben.
Ja, danke dir, für, dass du dieses Modell nochmal reingebracht hast. Das finde ich immer super hilfreich, das nicht so linear zu denken, sondern tatsächlich in verschiedenen Möglichkeiten und dieses Ziel hinter dem Ziel, ne? Sich vielleicht auch zu fragen, ist es nur ein Punkt, den ich erreichen will, wie so ein Erfolg? Oder wie will ich mich dann vielleicht auch fühlen? Und was sehe ich da? Also wir kennen immer dieses, ne? Wie wäre es, wenn es schön wäre? Also was sehe ich denn da? Was spüre ich denn da? Was fühle ich? Mit wem bin ich zusammen? Und dann öffnet sich da gleich mehr Raum. Sehr schön.
Es ist auch so, weil du die Ausgangssituation war ja, wir haben ja über Schlaf gesprochen, dass die Leute so um 3, 4 Uhr da anfangen, dass die Gedanken kreisen. Oft ist uns ja gar nicht bewusst, dass wir im Schlaf wahnsinnig kreativ sind. Also Schlaf dient ja der Kreativität. Und wir kennen das, ich glaube, also immer, wenn ich das erwähne, sehe ich bei meinem Gegenüber ein Nicken. Morgens, wenn wir aufwachen, dann kommen manchmal so Gedanken und wir sagen, meistens in ganz entspannten Situationen, so Routinesituationen, da sagen wir, ah ja, das wäre eine gute Herangehensweise oder ach ja, so könnte ich das lösen. Und das ist letztendlich das Ergebnis, dass während des Schlafs verschiedene Gedankenstränge bzw. Denkarten, die wir im Kopf haben, sich verknüpfen können. Die können sich aber nur verknüpfen, wenn wir wirklich entspannt sind, wenn wir uns also den Schlaf auch gönnen, dann können die sich miteinander verknüpfen und neue Gedanken können entstehen. Viele wissenschaftliche Ereignisse und Errungenschaften sind tatsächlich nachts entstanden, ja, dass die Leute nachts wach wurden oder früh morgens und dann wirklich tolle Ideen hatten und das dann verfolgt haben.
Ja, finde ich spannend. Ich habe mich mit Schlaf auch mehr auseinandergesetzt, trage auch diesen Aura-Ring, kann man denken, was man will, das ist immer dieses Tracken und vielleicht Optimieren, aber für mich hat es tatsächlich das Bewusstsein gefördert. Ich habe den jetzt seit einem Jahr, den Schlaf zu priorisieren und vor allen Dingen so die 1,5 Stunden, bevor ich schlafen gehe, anders damit umzugehen, halt nicht mehr das Handy lesen, am besten kein Netflix oder sowas, ne, kein blaues Licht. Und war fasziniert zu beobachten, dass diese REM-Phase ja dadurch auch wirklich ansteigt. Und von der sagt man, habe ich mal gehört, fand ich so schön den Spruch, irgendwie es wäre der Psychotherapeut des Schlafs oder so, dass wir diese Phase so sehr brauchen, um
absolut
Erlebnisse zu verarbeiten, um dann halt auch Kreativität entstehen zu lassen. Ne? Wie schön.
Ja, Kreativität und wir lernen nachts. Ja,
ja. Also, ja.
Alles, was wir am Tag vorher gelernt haben, erlebt haben, festigt sich im Gehirn. Wir brauchen den Schlaf. Und deswegen gibt es ja auch diesen schönen Spruch, das Buch unter das Kopfkissen legen. Weißt du, dieses so abends nochmal damit beschäftigen und dann gut schlafen und am nächsten Tag ist alles da.
Ja. Jetzt ist das ja für diese Zielgruppe, über die wir gerade sprechen, ganz schön weit weg, ne? Wenn wir denen jetzt erzählen, so wäre es doch, wenn es dann gut laufen würde. Ja, naja, aber momentan kann ich ja nicht schlafen. Und nachts treiben mich die Gedanken besonders, weil ich will ja alles im Griff behalten. Also dieser Disconnect, den du auch beschreibst als Ausgangssituation. Was kann man denn jetzt machen? Also natürlich dein Buch lesen, aber was könnte man denn machen, wenn man in so einer Situation feststeckt? Und vielleicht auch, was beobachtest du als Ärztin oder auch als Coach an sonstigen Signalen? Weil spannenderweise gehen wir unfassbar lange über solche Signale hinüber. Habe ich selbst bei mir erlebt damals mit meinem Burnout, aber erlebe ich auch in meiner Coaching-Praxis. Was sind vielleicht noch weitere Signale außer diesem gestörten Schlaf, wo du sagst, oh, pass doch mal auf, schau doch mal, disconnect und was kann man dann machen?
Also viele körperliche Signale, sagen wir so, jeder hat so seine eigene Achillesferse. Ja? Und ich mache dann mit meinen Klienten tatsächlich auch die Frage, wo merken sie eigentlich körperlich, wenn sie gestresst sind. Und oft sind es dann immer wieder dieselben Sachen. Das ist die Rückenschmerzen, das ist der Magen-Darm-Trakt, es ist der Tinnitus, das ist der Bluthochdruck, es ist auch die Veränderung des Stoffwechsels. Also das sind wirklich so alles so Krankheiten, Zivilisationskrankheiten, wo auch der chronische Stress einfach positiv drauf einzahlt und das fördert. Und da gilt es natürlich wirklich auch achtsam zu sein, weil manches kann man dann auch irgendwann, wenn es sich richtig manifestiert hat, nicht mehr zurückdrehen. Und wichtig ist natürlich zum einen, da unsere innere Haltung, an unserer inneren Haltung diesbezüglich zu arbeiten. Und ich lade dann immer ein, sich wirklich mal aus dem Ganzen auch zurückzunehmen. Und ich beschreibe es in meinem Buch, und Kara hat es ja auch in ihrem Buch beschrieben, diesen Observer-Self-Mode einzunehmen, also wirklich mal wie so ein Helikopter über die Situation zu gehen und sich dann auch zu fragen, ist das wirklich so, wie mein Blick gerade aktuell in der Situation darauf ist? Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, und das erarbeite ich wirklich auch mit meinen Klienten dann, herauszufinden, wie können wir immer wieder in unserem Alltag auch Situationen herausarbeiten, dass es gar nicht so sehr zu einer stressigen Situation kommt. Wir können unseren Alltag alle nicht umkrempeln. Wir sind einfach in einer herausfordernden Zeit. Also ja. Das möchte ich auch einfach nicht wegdiskutieren. Darum geht's auch gar nicht. Aber es geht darum, wie finde ich eine Möglichkeit, damit gut umzugehen? Und da ist natürlich einerseits die Haltung ein Thema, aber andererseits auch, wie kann ich immer wieder kleine Zeitfenster einbauen, dass ich gut bei mir andocken kann, dass ich fühlen kann, wie geht's mir denn überhaupt? Weil wenn ich das nicht kann, dann bekomme ich auch ganz schnell das Gefühl, ich bin überhaupt nicht mehr Herr der Dinge, ich bin den Dingen ausgeliefert und so. Und das kennen wir ja von vielen Situationen. Und dann erarbeiten die Klienten oft für sich, dass es etwas gibt, wo sie für sich herausarbeiten können, dass das eine Tätigkeit ist, die ihnen vielleicht schon immer mal Spaß gemacht hat und wo sie dann wieder zu sich selber andocken können. Also ich denke bei mir da zum Beispiel, ich habe vor 2 Jahren angefangen, Cello zu spielen. Und ja, natürlich ist es eine Herausforderung, mir in meinem Alltag Zeit dafür zu nehmen. Aber jedes Mal, wenn ich das mache, merke ich, dass es da wirklich nur um dieses Instrument und mich geht und nur wir beide in Kommunikation sind. Und diese Art von Kommunikation, die kann man üben, die kann man auch mit seinem Körper üben. Dass man also versucht, immer wieder im Laufe des Tages bei sich einzuchecken, sage ich mal, und zu spüren, wie geht es mir denn jetzt gerade wirklich? Und schon allein diese Unterbrechung des Alltags, dass man nicht von eins ins nächste hält, sondern mal durchatmet und sagt, wie geht's mir denn gerade? Oder wie sehe ich das denn? Oder wie war das denn für mich? Oder wer möchte ich da auch sein? Ja, dass wir uns auch überlegen, nicht einen Alltag zu führen, der entfremdet ist von unseren Werten, sondern dass wir die Möglichkeit haben, authentisch durch den Alltag zu gehen und da eine Authentizität zu leben. Das hilft unheimlich und stärkt unheimlich, auch herausfordernde Situationen zu meistern.
Also wenn ich spüre, dass ich in so einem, wenn ich hoffentlich erspüren kann und nicht immer daran drüber hinweggehe, dass ich in so einem Disconnect, wie du es beschreibst, bin, also nicht wirklich mehr in der Verbindung zu mir selber, mir auch im Alltag entsprechende Brücken zu bauen, verstehe ich, Routinen zu bauen, kleine Räume, wo ich wieder bei mir einchecke, vielleicht durch, wie du so schön dein Beispiel mit dem Cello nennst, für mich ist es das Yoga, das habe ich damals durch den Burnout, ne, so dieses, für viele ist es vielleicht auch Bewegung, spazieren gehen, also in den Körper auch kommen, sich wieder spüren, wie dein Titel auch heißt, und genau, das mit einer entsprechenden Haltung. Da würde ich gerne auch nochmal reingehen, weil du ja auch, um die Begriffe auch nochmal reinzubringen, du sprichst von Sensorship und von Empathie. Was verstehen wir darunter? Was ist das?
Also Sensorship ist eine Mischung aus, sagen wir mal, so 4 Faktoren. Und da gibt's die Empathie, das kennen die meisten, also das Gefühl für den anderen, und zwar einmal auf kognitiver Ebene verstehen zu können, wie es ihm jetzt vielleicht geht, aber auch auf emotionaler Ebene zu spüren, wie geht es ihm. Nicht gleichzusetzen mit Mitleid, sondern einfach nur, ich spüre, wie es dir geht, ich kann mir das vorstellen. So. Auf meiner Seite gibt's da dann, was auch dazu gehört zum Sensorship, das Thema Empathie, also das Gefühl zu sich selbst. Und da geht es darum, bewertungsfrei mal zu spüren, wie geht es mir in dieser Situation? Und da ist ganz wichtig wirklich dieses bewertungsfrei, weil oft neigen wir dazu, dann zu sagen, meine Güte, stell dich nicht so an, ja, sondern wirklich zu sagen, okay, es ist, wie es ist. Dann gibt's den Faktor Extraozeption und Interozeption. Und Extraozeption ist das, was wir an äußeren Reizen wahrnehmen. Was wir hören, was wir riechen, was wir sehen. Ja, das wird miteinander verarbeitet. Und Interozeption ist das, wo ich eben schon mal kurz drauf eingegangen bin, unser Nervus vagus, der uns sagt, wie geht es uns innerlich? Also, ich sage jetzt mal, unser Bauchgefühl so übersetzt. Wie geht es mit der Situation? Und diese vier Faktoren, die bilden in uns ein Gefühl zu dem, wie es uns gerade geht, in der Situation, im Umgang mit dem Gegenüber. Und das navigiert uns eigentlich, wenn wir dem vertrauen und wenn wir das etwas üben, durch unser Leben hindurch. Weil das ist ein guter Leitfaden, um immer wieder, oder ein gutes Mittel, um schauen zu können, hilft mir das jetzt? Passt das so für mich? Ist das gut? Ist das stimmig mit mir? Bin ich es, die hier jetzt lebt in dieser Situation? Oder werde ich gelebt? Passe ich mich vielleicht doch zu sehr den äußeren Ansprüchen an? Oder negiere ich hier etwas, was in mir hochkommt? Das kennen wir ja alle. Wir kommen in Situationen hinein, wir versuchen es irgendwie anzupassen, ja, ein Ziel zu erreichen und so. Und über dieses Ganze sich anpassen und so vergessen wir uns zu fragen, wie geht's mir eigentlich wirklich damit?
Und dieses, wie geht's mir eigentlich damit und es dann auch wirklich, also nicht nur ein Label drauf zu packen und oh, ich bin jetzt gerade frustriert oder ich bin wütend oder wie auch immer, sondern da wirklich reinzugehen und reinzuspüren, das erlebe ich, dass das so vielen auch schwer fällt. Ne? Also grundsätzlich vielen Menschen habe ich den Eindruck, und die kommen ja immerhin schon zum Coaching, da ist ja schon viel passiert, wenn die im Sesselchen dann gegenüber sitzen. Da ist ja schon eine gewisse Selbstreflexion da, aber wirklich dann zu benennen, wie geht's mir, scheint schwierig zu sein. Und das fand ich mit der Interozeption, schwieriges Wort, finde ich, fand ich so spannend, wie du auch ausgeführt hast, okay, sowas wie Herzschlag, Atmung und so weiter spielt ja auch eine Rolle, sind einerseits Signale und ich kann ja auch selber Einfluss darauf nehmen. Magst du da noch ein bisschen mehr zu sagen?
Ja, also was ich ganz interessant fand, war, als ich in einer Studie gelesen habe, dass man davon ausgeht, dass wir zum Beispiel zu einer Situation nicht zuerst unsere Emotionen haben und dann unseren Körper fühlen, sondern dass wir zuerst unseren Körper fühlen und daraus schließen, was für eine Emotion wir haben. Wenn man das mal wirklich ernst nimmt, dann ist es so, ich gehe eine Treppe hoch. Ja? Wenn ich oben ankomme, schlägt mein Herz mir bis zum Hals. Habe ich jetzt keine Vorannahme bezüglich der Situation, dass ich meinen Herzschlag wahrnehme, denke ich, okay, ich habe mich angestrengt, das Treppe hochgehen war anstrengend, jetzt schlägt mein Herz. Das ist die Emotion, die ich dazu habe, Punkt. Jemand, der zum Beispiel mit Panikattacken zu tun hat, geht diese Treppe hoch, oben schlägt sein Herz, er nimmt das wahr und bekommt plötzlich Angst und denkt, bekomme ich schon wieder eine Panikattacke. Das sind also so unterschiedliche Arten, ein und dasselbe Phänomen wahrzunehmen. Und Interozeption ist, und damit auch der ganze Komplex Sensorship, ist jetzt, sich wirklich ein gutes Gefühl zu sich selber zu entwickeln, um unterscheiden zu können. Habe ich jetzt wirklich Angst? Muss ich überhaupt jetzt Angst haben vor der Situation? Oder ist das einfach eine ganz normale Reaktion, weil ich diese Treppen hochgegangen bin und 5 Etagen einfach viel sind und ich dann halt den erhöhten Herzschlag habe. Das ist so der Unterschied. Und das wird aber auch von vielen Faktoren bestimmt. Da hatte ich ja einerseits gesagt, unser Sensorship. Ja, also mit Empathie, Empathie, was ich von außen wahrnehme, Extraozeption, Interozeption. Und diese Interozeption, die hängt auch mal wieder von Faktoren ab. Und da kommen wir zum Beispiel auf das Thema Mikrobiom und wie wir uns ernähren und alles. Also auch unser Mikrobiom, also unsere Zusammensetzung unserer Darmbakterien, bestimmt sehr viel unsere Emotionen und wie auch unser Gefühl von innen ans Gehirn geht. Und was ich da, ich denke da sehr oft dran, an ein Beispiel, hat eine Studie stattgefunden mit einer derselben Mausart, die ist geteilt worden. Die einen haben die eine Ernährung bekommen, die andere eine andere Ernährung. Die einen mit der Ernährung A, sage ich mal, haben sich aufgeführt wie Jack Nicholson. Ja?
Okay.
In ihrem Verhalten, also mutig, draufgängerig, überhaupt. Ja. Die anderen wie Woody Allen, also ängstlich und so. Also hat man gesehen, dass schon alleine Ernährung das Verhalten verändert. Und dann hat man das nicht geglaubt und hat gedacht, das ist ja echt komisch. Und hat dann wirklich, so wie hätte man sie in eine Ayurveda-Kur geschickt, ja, haben die Darmspülung bekommen. Und der Darminhalt ist jeweils versetzt in die Mäuse eingesetzt worden. Und es war wirklich so, dass die sich vorher wie Jack Nicholson verhalten haben, dann das Verhalten von Woody Allen gezeigt haben und umgekehrt, ja. Und das ist so ein Hinweis, inwieweit wirklich unsere Ernährung auch unser Empfinden und unsere Emotionen und auch unser Verhalten beeinflusst. Und als ich das mal in einem Ausbildungskontext erzählte, meldete sich eine Teilnehmerin und sagte, ja, das kann ich zu 100% bestätigen. Ich habe 3 jugendliche Jungs und ich kann sonntags morgens genau sagen, ob die samstags abends Fastfood gegessen haben oder nicht.
Ja, spannend.
Weil sie dieses andere Verhalten an den Tag legten.
Ja. Na, und ich kann es so ein bisschen im Ansatz tatsächlich auch nachvollziehen. Wir hatten eingangs drüber gesprochen. Ich bin gerade frisch von meiner Ayurveda-Kur zurück, ne, aus Bali. Panchakarma-Kur, Reinigung. Also ist ähnlich wie beim Fasten, nur dass man wirklich extremst durchspürt wird. Und der Grundsatz im Ayurveda ist auch, your kitchen is your pharmacy. Also im Sinne von, dass die Ernährung wirklich entscheidend ist. Und ich achte jetzt seitdem ich zurück bin, nochmal extrem drauf, kein Alkohol, nur eine Tasse Kaffee, vegetarisch und, und. Also wirklich zu gucken, möchte ich aus dem bestehen, was ich mir dazu führe. Und ich spüre durchaus einen Riesenunterschied einfach an Energie und auch an, ja, wahrscheinlich auch wirklich diesen Connect irgendwo dann, ne, bei sich zu sein. Ich kann das so gut nachvollziehen. Und ich finde das so faszinierend, diese Studien insgesamt. Du sprichst ja auch von der, also gibt es ja auch medizinisch diesen Ansatz da am Hirnachse, also dass wir quasi unser zweites Gehirn, sagt man, glaube ich, auch
ja, Darm, ja,
sozusagen
ja,
ist, ne, als Bild. Und wie wichtig das letztlich ist, da auch zu schauen, ernähre ich mich gescheit. Das ist schon sehr spannend. Und gleichzeitig haben so viele von uns, kann ich mich auch nicht von freisprechen, dieses emotionale Essen, gerade wenn wir dann Stress haben. Ja, dann packen wir uns vielleicht auch noch vor die Netflix-Serie, dann gibt's vielleicht noch das Gläschen Alkohol zur Entspannung und dann noch die Tüte Chips oder Schokolade oder whatever.
Das sage ich immer, das weiß man auch von den Blue Zones und von dem Thema Langlebigkeit. Es muss nicht alles 100% sein. Also
nein,
selbst wenn man dann da sitzt, kann man es auch genießen, solange das andere passt, ist es okay.
Genau, solange das andere auch stattfindet und nicht auf Dauer sozusagen das Mikrobiom bestimmt. Also Grundaussage, das macht auch was mit uns. Auf die Ernährung mal zu schauen, bringt da durchaus auch was. Ich würde noch gerne das eine Modell aufgreifen, das du in deinem Buch so schön beschreibst, nämlich die Lazy Eight. Was ist die Lazy Eight und wofür steht sie?
Die Lazy Eight, ein anderer Begriff, ist auch Panaché-Modell. Vielleicht kennst du ein oder andere davon. Ist eigentlich ein Modell, was man in der Natur beobachtet hat, nämlich dass Wälder irgendwo wachsen, die Bäume, die gute Rahmenbedingungen gefunden haben, wachsen und irgendwann sind sie zu groß und die Rahmenbedingungen stimmen nicht mehr, dann sterben sie ab und andere Bäume wachsen, weil die dann plötzlich gute Rahmenbedingungen haben.
Mhm.
Und dieses Modell hat man auch auf die Wirtschaft übertragen und hat gesagt, genauso ist das auch in der Wirtschaft, also ein Erneuerungsprozess. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, aber eigentlich ist es für uns im Leben eigentlich genauso. Und habe in diesem Buch mal versucht, unsere Lebensphasen und die Entwicklung unseres Lebens mit diesem Modell zu beschreiben. Und da komme ich auf 6 Phasen. Das eine ist so die Anhaftung. Also das ist so, wir werden in bestimmte Kontexte geboren. Wir entwickeln Zugehörigkeitsgefühl, da kommen wir auch auf Autonomie und Zugehörigkeit und Freiheit zu sprechen. Also wir haben da ein Zugehörigkeitsgefühl und wir wissen es alle noch aus unserer Jugend und Pubertät, wie schwierig es ist, sich vielleicht aus manchen Strukturen herauszulösen und zu befreien, zu sagen, aber wenn ich ehrlich zu mir bin, passt das jetzt gerade nicht mehr zu mir und neue Wege zu gehen. Das hat auch seine Herausforderung, aber gut. So, das ist die Anpassung und irgendwann bauen wir uns unser Leben selber auf und merken dann, alles kommt so an seinen Platz. Wir haben unsere Beziehung, wir haben unseren Job, wir haben unser Umfeld und so und laufen, merken es gar nicht, laufen Gefahr, dass über dieses alles hat seinen Platz, alles ist routiniert, in die Versandung hineinlaufen und also dass da so wir verlieren, mit den einzelnen Dingen in Resonanz auch zu gehen, ja, es zu spüren. Und irgendwann kommt der Tag oder der Moment, wo wir eine Irritation spüren und denken, hier stimmt was nicht mehr. Und das ist so die Phase des Widerstands, wo wir uns Gedanken drüber machen, hier stimmt was nicht mehr, aber habe ich jetzt eigentlich Lust, mich dem wirklich zu stellen? Oder möchte ich vielleicht doch einfach, dass alles so bleibt, wie es ist? Und das ist ein ganz wichtiger Moment in unserem Leben, wo wir natürlich jede Entscheidungsfreiheit haben, wo wir natürlich sagen können, ich lasse alles beim Alten, lasse es so weiterlaufen und möchte so weitermachen, aber wir laufen Gefahr, dass es sich doch irgendwie einem Ende nähert oder einfach die Veränderung ansteht. Und das ist so die Bifurkation, wo wir bei der Lazy Eight sprechen, also der liegenden Acht, dass es dann in einen anderen Kreislauf geht, nämlich den Kreislauf der Erneuerung, wo es dann darum geht, loszulassen vielleicht von dem einen oder anderen. Das muss nicht immer das komplette Loslassen sein, aber so eine Veränderung steht an. Und in der Veränderung liegt auch sehr viel Kreativität, der Blick für das Neue, sich Gedanken machen, was darf neu oder anders werden. Und das hat natürlich auch den Aspekt der Selbstwirksamkeit, selber sich wirksam wieder fühlen und auch der Individuation, nämlich mit jedem Mal, wo wir diese Lazy Eight durchgehen und an diesen Bifurkationspunkt kommen und uns entscheiden, ja, ich stelle mich der Veränderung, ich gehe damit um, umso mehr kommen wir natürlich auch auf unseren ganz individuellen Weg, weil nur wir diese Entscheidung treffen und auch wir nur diese Erfahrungen sammeln, die durch diese Entscheidung in unser Leben gekommen sind. Und das ist im Grunde die Lazy Eight. Die ist auf verschiedensten Ebenen in unserem Leben. Das kann beruflich sein, das kann privat sein, das kann individuell sein, Gesundheit, alle möglichen Themen betreffen. Und die ist auch nie auf allen Themen im gleichen Stadium in unserem Leben, sondern es ist ein wildes Durcheinander. Aber es ist immer wieder derselbe Zyklus. Das wissen wir alle, wenn wir auf unser Leben schauen. Unser Leben steht nie still.
Mhm.
Und unser Leben ist eigentlich immer durchzogen vom Thema Veränderung. Mal im Kleinen, mal im Großen.
Sehr, sehr spannend. Und jetzt erleben wir doch häufiger, dass die Menschen vielleicht an diesem Widerstandspunkt gelangen. Also, dass sie sozusagen diesen Widerstand spüren und vielleicht auch spüren, ich müsste, ich sollte vielleicht eigentlich was verändern. Es fühlt sich nicht mehr gut an. Aber dann vielleicht doch nicht den Mut oder meinen auch nicht die Freiheit zu haben, aus finanziellen Gründen oder wie auch immer, etwas zu verändern. Was ist dann die Gefahr? Was ist sozusagen der mögliche Preis, den man dann zahlt, wenn man bei diesem Widerstandspunkt nicht entsprechend in die Erneuerung geht?
Dann kann es tatsächlich auch sein, dass man disconnected, weil man eigentlich weiß, hier steht eine Veränderung an. Aber jetzt fange ich an, mich irgendwie zu adaptieren, Kompensationsmechanismen an den Tag zu legen. Und irgendwie, das ist so knapp vorbei, ist auch daneben, sage ich immer. Wir übertünchen das und verneinen uns gleichzeitig. Wir wissen, es steht eine Veränderung an und tun so, als würden wir sie nicht sehen. Und damit verlassen wir uns selbst und machen uns auch inneren Stress.
Super schön auf den Punkt gebracht, dieses verlassen wir uns selbst, weil das erlebe ich ganz häufig, dass eigentlich schon eine Ahnung da ist, ich müsste doch das eigentlich machen, habe aber wie gesagt nicht den Mut oder gute Gründe, die mir dann auch erklärt werden, warum man diesen Schritt nicht gehen kann. Und dann greifen häufig beobachte ich diese Kompensationsstrategien, heutzutage klassisch wirklich sowas wie Alkohol oder schlechtes Essen oder halt auch sich Serien reinzuziehen, so Social Media, whatever. Und gleichzeitig aber spürend, der Mensch ist ja doch schlau, ich entferne mich eigentlich von mir selbst. Es fühlt sich nicht gut an, ne? Und sich dann auch fast schon selbst nicht mehr über den Weg zu trauen. Also wenn man neue Projekte hat, sei es jetzt, ja, irgendwie fühle ich mich körperlich nicht mehr so gut, ich müsste eigentlich abnehmen oder ich müsste jetzt mal häufiger Sport treiben. Also der Wunsch ist da und wird gleichzeitig aber nicht umgesetzt oder wirklich nachhaltig, weil dieser Connect halt nicht mehr da ist, dieses Vertrauen in sich selbst.
Ja, und wenn wir an so einem Punkt sind, da stelle ich dann häufig die Frage, in welchen Kontexten in unserem Leben stellen wir denn dieses Gefühl? Also was ruft denn da wirklich, wenn wir mal ehrlich hinschauen, was ruft denn diesen Widerstand auf? Was verursacht es? Und das, was dahinter liegt, in welchem Kontext liegt das denn in meinem Leben? Und mir dann mal wirklich die Zeit nehmen, um mich zu fragen, wenn ich das angehen würde, Nur mal gedanklich, wenn ich das angehen würde, welche Fähigkeiten hätte ich denn da? Welche meiner Fähigkeiten könnte ich denn da wirklich anwenden? Und gibt es vielleicht rechts oder links irgendjemand, der mir vielleicht auch helfen könnte und so weiter? Und die wichtigste Frage, die man sich aber stellen sollte, ist, was macht es eigentlich für mein Leben, für einen Sinn, wenn ich mich dieser Herausforderung stelle? Und ich fand es ganz berührend, als ich mal in einer Studie gelesen habe, dass 95% unserer westlichen Bevölkerung sich nie im Leben fragen, was eigentlich ein sinnvolles Leben für sie wäre.
Wow, 95%.
Ja, da geht es gar nicht drum, was ist der Sinn meines Lebens? Das ist eine enorme Frage, die möchte ich gar nicht stellen. Aber wann führe ich eigentlich ein sinnvolles und zu mir passendes Leben?
Ein erfüllendes, gelingendes.
Ja. Weil wenn ich disconnected bin, wenn ich etwas lebe, was andere von mir erwarten und ich nicht damit mich nicht mehr authentisch fühle, ich habe es ja auch geschrieben, dann bin ich wirklich wie im ersten Coaching-Beispiel die felllose Maus. Ja, ich bin so verletzbar. Ich mache mich abhängig davon, was andere von mir denken, was andere von mir erwarten, dass ich diese Erwartungen erfülle. Ich bin wie das Fähnchen im Wind. Weil ich ausweiche, weil ich genau weiß, ich lebe jetzt ein Leben, was nicht zu mir passt. Es geht ja gar nicht darum, jetzt hier mit Gewalt sein eigenes Leben und so durchzusetzen, aber schon allein sich immer wieder in Observer Self, also rauszunehmen und zu fragen, okay, die Situation ist so und so, welche Möglichkeiten habe ich? Was wäre sinnvoll? Was kann ich damit erreichen, wenn ich mich dem stelle? Und wo hinterlasse ich jetzt auch nicht nur verbranntes Gras und verbrannte Wiese, sondern wie komme ich hier zu einem guten Connect mit mir selber, dass ich auch erhobenen Hauptes da durchgehen kann?
Das fand ich nämlich ein sehr starkes Bild. Du hast es gerade reingebracht mit der felllosen Maus in der Streichholzkiste auch noch eingefärcht und sozusagen eingeengt. Das war das Beispiel von Tanja, glaube ich, was du da gebracht hast, was ich sehr sehr eingängig fand und wie allein bestimmte Fragen von dir, sicherlich war ja ein längerer Coaching-Prozess, aber halt auch dieses, was du eben so ein bisschen hast anklingen lassen, wie wäre das dann, welche Fähigkeiten würdest du dann einsetzen, vielleicht wie würdest du dann auch leben, welche Qualitäten, wer könnte helfen, dass das wie so ein Fenster aufgemacht hat, ne? Und dann wieder ein Connect schon mal spürbar war, wie so ein, da könnte ich anknüpfen, da gibt's einen Weg, wenn ich diese Entscheidung treffe und bereit bin dazu. Spannend.
Ja, es geht auch nicht immer darum, nur die ganz großen Schritte zu machen, sondern schon kleine Schritte reichen, um mich wieder bei mir selber anzudocken und zu denken, ja, ich bin es, die hier die Entscheidung trifft und die das Leben lebt.
Da würde ich gerne zum Abschluss sozusagen reingehen, Frauke, weil ich könnte mir vorstellen, dass sich der eine oder andere hier sehr wiedererkannt fühlt. Jetzt auch gerade irgendwie hatte ich einen Post auf LinkedIn von dem Stefan Merath, der ja viel Management unterwegs ist, mit der fetten Überschrift vermisst. Und er hat so schön aufgezeigt, genau dieses Disconnect, wovon du sprichst, dass man sich selber nicht mehr im Spiegel erkennt, so ungefähr, weil man einfach gar nicht mal man selber ist. Kleine erste Schritte für den Alltag. Was wäre da so ein Tipp von dir? Was könnte ich heute Morgen schon anders machen, um wieder mich mehr ins Spüren zu kommen?
Mein Tipp ist wirklich, sich kleine Zeitfenster im Tag zu suchen. Das kann routiniert sein. Ich selber zum Beispiel stehe morgens immer gerne früh auf, um dann einfach so ein bisschen Zeit für mich alleine zu haben und weiß, jetzt ruft noch keiner an, keine E-Mail kommt rein, alle anderen schlafen noch und so, um einfach die Zeit zu haben, ungestört mal zu fragen, wie geht's mir denn? Wie geht's mir wirklich? So. Und sonst über den Alltag auch einfach so kleine Routinen entwickeln, wo man mal bewusst etwas auch machen kann und sich immer wieder das fragen kann, wie geht es mir? Wie geht es mir wirklich in dieser Situation? Und dann mit sich auch in Kommunikation geht und bewertungsfrei das mal wahrnimmt, weil sonst fängt man ja wirklich an, sich selber permanent zu bewerten und auch abzulehnen.
In die Wahrnehmung, da wirklich wieder in diesem Connect reinzugehen. Ich habe da im Coaching so eine kleine Methode entwickelt, wenn ich die teilen darf.
Ja, gerne.
Genau, ich nenne die Stopptaste. Die habe ich damals so ein bisschen auch aus meinen eigenen Erfahrungen und auch mit Achtsamkeit im BSR und so entwickelt. Und die verordne ich tatsächlich auch vielen Coaches, die sozusagen so völlig, ich nannte es bislang ja nicht Disconnect, aber so nicht diese Verbindung so zu sich selbst haben. Und die sollen sich dann dreimal am Tag den Wecker stellen. Und wenn der Wecker halt klingelt, sie können selber die Zeiten auswählen, dann sollten sie kurz bei sich einchecken und sich tatsächlich fragen, wie geht's mir gerade, ne? Und was brauche ich? Und habe ich eine Bitte an mich selbst oder an jemanden anders? Also dieses Bewusstsein schaffen, Bedürfnis wahrnehmen. Muss ich jetzt vielleicht nochmal das Fenster aufmachen, mir einen Kaffee holen, mich anders hinsetzen, mal ein bisschen drückeln, wie auch immer. Und dann praktisch auch diese Bitte an mich selbst oder jemanden anderen, damit ich wieder stattfinde, auch irgendwo mit meinen Bedürfnissen. Genau.
Ja, toll. Ja. Tolle Übung. Nehme ich gerne mit.
Klein und
ja, aber sehr wirksam. Sagen,
aber
sehr
tatsächlich effektiv oder effizient, wie auch immer. Ich kriege es immer durcheinander. Ja. Liebe Frau, vielen, vielen Dank. Ich finde das so wertvoll und ich freue mich so, das Buch auch dann in den Händen halten zu können. Also es ist schon vorbestellt. Ich kann es nur empfehlen. Und ich mache es auch hier in die Shownotes nochmal rein. So als Abschluss, was wäre vielleicht auch so, was würdest du gerne vielleicht als Appell auch mitgeben an Führungskräfte, an Menschen, die viel Verantwortung tragen und sich hier vielleicht auch wiederfinden in dem, was du mit uns geteilt hast?
Ja, ich glaube, so der Weckruf, zur eigenen Authentizität zu finden. Situationen sind herausfordernd, Zeiten sind herausfordernd, waren sie und sind sie heute auch extrem. Aber es nützt nichts, ein Leben zu leben, wo ich selber nicht drin vorkomme. Es ist so wertvoll, man kann alles schaffen, man muss auch gar nicht viel verändern, aber allein das Gefühl zu haben, ich gehe hier authentisch durch, ich bin es, die hier lebt. Und ich bin es, die mich auch mit Situationen auseinandersetzt. Das finde ich extrem wertvoll und macht schon unheimlich viel aus.
Genau, ich würde mal sagen, wir beide leben das tatsächlich. Sicherlich auch durch Weckrufe, die wir hatten. Aber es ist ein Geschenk, wenn man da ist und sich einfach auch verbunden mit sich fühlt. Ich habe immer das Gefühl, ich bin nie alleine. Zum Glück bin ich eh von liebevollen Menschen umgeben. Aber ich habe mich halt immer mit dabei. Und
genau.
Das fühlt sich gut an.
Ja, sich selbst ein guter Freund sein.
Genau, diesen Connect zu spüren. Liebe Frauke, zum Abschluss noch meine drei Fragen, die ich jedem Gast stelle. Die erste Frage ist tatsächlich, wie schaffst du dir mehr Freiraum in deinem Leben?
Ich hatte es schon ein bisschen auch einfließen lassen. Also ich bin wirklich ein Frühaufsteher. Ich stehe gerne wirklich so zwischen 4 und 5 auf und genieße dann die Zeit, einfach so für mich auch zu sein. Und ich merke dann auch, da habe ich dann schon mal ein Konto gefüllt und bin bei mir. Und dann kann der Tag kommen, was will. Und entweder ich mache ein bisschen so Frühstück oder so und lasse meine Gedanken laufen oder ich gehe auch gerne um die Uhrzeit schon joggen. Ich bin Frühsportler, weil dann ist es draußen auch noch ruhig.
Mhm.
Oder tatsächlich auch diese Zeiten mit meinem Cello. Also sind wirklich etwas, wo ich wirklich entweder das eine oder das andere, so wie das.
Wenn sich die Nachbarn um die Uhrzeit.
Nicht um die Uhrzeit, aber ich plane es im Tag ein. Nee, nee.
So, ich wollte sagen, um die Uhr morgens. Hallo.
Nein, nicht um die Uhrzeit.
Okay. Ja, und was ist deine Lieblingsstärke an dir selbst?
Ich glaube, meine Lieblingsstärke an mir selbst ist wirklich das Vertrauen, dass ich mir echt übers Leben Vertrauen zu mir selber aufgebaut habe. Und dass ich weiß, dass ich assoziativ denken kann und auch so östlich denken kann. Und das finde ich wahnsinnig erleichternd. Ja, toll. Das macht es mir leicht.
Schön, dieses Vertrauen auch darin zu haben. Toll.
Ja.
Ja. Ja, und zum Schluss, wofür bist du heute dankbar?
Heute bin ich ehrlich gesagt dankbar, dass ich bei dir sein durfte, dass wir so ein schönes, nettes Gespräch hatten, so einen schönen Austausch. Und grundsätzlich bin ich sehr dankbar überhaupt für mein Leben, aber auch für Gesundheit, für das Thema Gesundheit. Weil das ist nicht selbstverständlich und ich danke da wirklich jeden Tag, dass ich in etwa gut dadurch komme.
Ganz wichtiger Punkt. Ja, kann ich mich nur anschließen. Ich danke dir sehr, Frauke. Es war mir ein ganz großes Vergnügen. Danke auch, ja, dass du mir das angeboten hast, weil ich wusste ja noch gar nichts von deinem Buch. Das war ja für mich noch sozusagen im Nebel und du hast mich zu einem frühen Zeitpunkt angesprochen. Da bin ich sehr dankbar drum und freue mich, wenn ich das damit hoffentlich etwas unterstützen kann.
Ja, vielen herzlichen Dank, Nicole, dass ich bei dir sein durfte.
Viel Erfolg damit und ich bin absolut der Überzeugung, dass es vielen Menschen helfen kann, dieses wieder mit sich in Spüren, in Connect zu kommen. Und dass dein Buch da einen ganz, ganz tollen Beitrag zu leisten wird.
Vielen Dank.
Ja, ich bin gespannt, was du mitgenommen hast. Vielleicht hast du Lust, mir mal ein Feedback zu geben per WhatsApp, per LinkedIn oder auch per E-Mail. Es kommt immer mal wieder was bei mir an. und ich freue mich darüber wahnsinnig, auch in Kontakt zu treten und einfach um mitzubekommen, was dieser Podcast vielleicht mit dir macht und angestoßen hat. Am meisten kannst du mich tatsächlich unterstützen, wenn du dieses Format abonnierst, weil dadurch rückt der Podcast weiter hoch und wird auch anderen vorgeschlagen. Das heißt, da einfach auf deiner Lieblingsplattform diesem Format zu folgen, kann wahnsinnig helfen. Sehr, sehr schön ist natürlich auch eine 5-Sterne-Bewertung auf deinem Lieblingsportal, hilft mir auch enorm. Ganz, ganz lieben Dank, liebe Grüße von Nicole und bis zum nächsten Mal.